NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Auf der Erde sind nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen mehr als 250 Millionen Menschen direkt von Wüstenbildung betroffen. Ein Drittel der Erdoberfläche oder über 4 Milliarden Hektar ist zudem von Verödung bedroht. Doch es gibt Hoffnung, diesen Prozess trotz Klimawandels aufzuhalten. Mehr dazu im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen. Eine israelische Firma hat eine Erkennungssoftware entwickelt, die auch die Psyche eines Betroffenen ausliest. Der stärkste Röntgenleser der Welt nimmt am Hamburger DESI seine Arbeit auf. An der Autobahn A9 eröffnet in Fürholzen-West die Tankstelle der Zukunft. Und im Durchblicker erfahren Sie, ob neue Antibiotika in Zukunft aus dem eigenen Garten kommen. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Es gibt mittlerweile viele gut abgesicherte Szenarien, mit denen die Auswirkungen des Klimawandels abgebildet werden können. Und in manchen Ländern wird schon Vorsorge betrieben, um die Folgen abzumildern. Ein Bereich, in dem derzeit noch intensiv geforscht wird, betrifft die Energieversorgung. Welche Auswirkungen haben Temperaturschwankungen auf den Energiebedarf? Welche Probleme und Chancen sind mit den unterschiedlichen Energieträgern verbunden? Mit diesen Fragen befasst sich Michael Kurt im folgenden Beitrag.
Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat gerade eine Studie veröffentlicht, in der errechnet wurde, wie sich der Strombedarf in Europa durch den Klimawandel ändern wird.
Wir haben verschiedene Klimaszenarien des Weltklimarats verwendet. Wir haben ein Szenario, das hält uns unter 2 Grad globaler Erwärmung, so wie es das Pariser Abkommen machen würde, wenn es eingehalten würde. Und dann haben wir ein Szenario, was uns auf die 5 Grad bringt, die wir bekommen, wenn wir nichts machen.
Professor Anders Levermann hat zusammen mit seinem Team untersucht, wie sich solche Temperaturen auf den Strombedarf in den betroffenen Ländern auswirken würden.
Wir haben uns die Daten des Elektrizitätsbedarfs in Europa in den einzelnen Ländern angeschaut. Wir haben gefunden, dass alle Länder in ihrem Stromverbrauch einer Kurve folgen. Und die sagt ihnen, dass es allen Leuten in Europa bei 22 Grad am besten geht. Das heißt, da brauchen sie am wenigsten Strom. Und wenn sie dann abweichen von diesen 22 Grad Tagestemperatur nach oben oder nach unten, dann braucht man jeweils mehr Strom.
Die Forscher haben die stündlich erhobenen Messdaten beim Stromverbrauch in allen europäischen Ländern verglichen und berechnet, wie sich der Verbrauch insbesondere zu Spitzenzeiten ändert. Das Ergebnis? Durch den Klimawandel verlagert sich der Strombedarf in Europa zunehmend von Norden nach Süden und vom Winter in den Sommer.
Wir erwarten, dass die warmen Gebiete mehr Strom brauchen, um dann in der Zukunft kühlen zu können. Während die skandinavischen Länder, wo es jetzt kalt ist, die nähern sich unter globaler Erwärmung eher dem Optimum an, wo wenig Strom gebraucht wird und deswegen geht dort der Strombedarf etwas zurück.
Es gleicht sich also gewissermaßen aus. In Gesamteuropa ist kein höherer Bedarf an Elektrizität zu erwarten, aber in Portugal oder Spanien droht ein Stromengpass. Um dies zu vermeiden, so Levermann, bleibt der einfachste Weg die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens, also die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 Grad. Gelingt dies nicht, sieht Felix Kreuzig vom Mercator Research Institute, das sich mit nachhaltiger Entwicklung und Maßnahmen zur Vermeidung des Klimawandels beschäftigt, große Probleme beim Betrieb von Kohle- und Kernkraftwerken.
Die liegen oft an Flüssen, damit dort Kühlung stattfindet. Und die Flüsse können natürlich einerseits durch Überflutungen betroffen werden, wie man jetzt auch in Texas sieht. Oder sie können betroffen sein durch Dürren, wo zu wenig Wasser da ist, um diese Kraftwerke zu kühlen.
Und damit nicht genug. In vielen Regionen Südamerikas, Europas, Australiens, in Südafrika oder Südostasien ist mit einem Anstieg der Wassertemperaturen zu rechnen. Michel van Vliet von der Universität im holländischen Wageningen hat ausgerechnet, dass 86% aller thermischen Kraftwerke zwischen 2050 und 2060 12% weniger Strom produzieren. Bis 2080 sollen es sogar 20% sein. Und es drohen weitere Probleme in der Energieversorgung. Der Transport von Rohstoffen zu den Kraftwerken wird bei Extremwetter schwierig. Hohe Windgeschwindigkeiten führen zum Abschalten von Windkraftanlagen. Solaranlagen verlieren an Leistung durch starke Bewölkung oder auch durch zu große Hitze. Stromleitungen werden durch Unwetter zerstört. Aber viele Länder werden mehr Strom benötigen, insbesondere durch den Betrieb von Klimaanlagen, die dort nichts mit Luxus zu tun haben, sondern lebensnotwendig sind.
Vor allen Dingen der nördliche Teil von Südamerika, aber auch Indien, Pakistan, die arabische Halbinsel, Afrika und Indonesien werden sehr stark von steigenden Temperaturen betroffen werden. Die Lage ist auch so dramatisch, dass man damit rechnet, dass die Temperaturen so stark ansteigen, dass zum Teil auch die Todesraten sehr stark ansteigen werden. Und dann wird es natürlich sehr, sehr wichtig, die entsprechenden Klimaanlagen zu haben, um sich davor zu schützen.
Außerdem, Hitze und menschliches Verhalten hängen eng miteinander zusammen. Studien scheinen zu belegen, Menschen sind gestresster, aggressiver, weniger produktiv und die Sterblichkeits- und Kriminalitätsraten steigen an, wenn wir auf Dauer mit höheren Temperaturen konfrontiert sind. Nach Prognosen der Internationalen Energieagentur wird sich der weltweite Energiebedarf bis zum Jahr 2040 um ein Drittel erhöhen. Derzeit haben mehr als 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu Elektrizität, davon mehr als 612 Millionen allein auf dem afrikanischen Kontinent. Weitere 3 Milliarden Menschen sind aktuell beim Kochen und Heizen auf Feuerholz, Holzkohle, Dung oder Pflanzenreste angewiesen, die besonders klimaschädliche Auswirkungen haben. Aber all diese Länder werden sich, hoffentlich, in den nächsten Jahrzehnten entwickeln. Doch gerade dann wird es dort wichtig sein, regenerative Energien einzusetzen und sich von klassischen Energieträgern zu verabschieden, um den Klimawandel nicht noch weiter anzuheizen.
Gerade für Schwellenländer wie Indien bedeutet dies, dass die Energieversorgung sowieso ausgebaut wird, wegen der stark ansteigenden Einkommen und dass hier der Kühlungsbedarf einfach noch ein zusätzlicher und wichtiger Faktor ist.
Nicht nur in diesen Ländern, auch in Deutschland wird die Frage immer wichtiger, wie zusätzlicher Strombedarf ausgeglichen, inwieweit ein zunehmender Im- und Export von Strom organisiert werden muss. Oder ob autarke Strominseln in Häusern oder Kommunen besser sind als zentralisierte Stromnetze.
Soweit der Bericht von Michael Kurt.
Lately I find myself out gazing at stars. Hearing guitars like someone in love. Sometimes the things you do astound me. Mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Die Vereinten Nationen bezeichnen Wüstenbildung nicht als natürliche Ausweitung von existierenden Wüsten, sondern als Verödung von Land in wasserarmen, halbtrockenen und trockenen subhumiden Gebieten. Dabei gehe es um einen graduellen Prozess der Vernichtung fruchtbaren Erdbodens und der Beschädigung der Vegetationsdecke aufgrund menschlicher Aktionen und Klimaschwankungen. Zusätzlich gefährdet ist der Lebensunterhalt von 1 Milliarde Menschen, die, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, von Land abhängig sind. Es trifft dabei die Ärmsten der Welt in mehr als 100 Ländern. Dies führt bereits zu weltweiten Fluchtbewegungen. Gesunder Boden ist für den Menschen also genauso wichtig wie Sauerstoff und Wasser. Ohne fruchtbaren Boden wachsen keine Bäume, keine Pflanzen, es gibt keine Ernte. Wie also umgehen mit den Böden, damit sie auch noch den Generationen nach uns genügend Nahrung liefern? Darüber sprach Annegret Faber mit Forschern vom Leipziger Helmholtz-Zentrum.
Der Boden, der ist einfach da. Wir bauen Häuser drauf, Fabriken, Straßen, pflanzen Wälder an, um Holz zu ernten oder bestellen Felder mit Früchten. Roggen, Weizen, Mais. Auch Apfel- und Pflaumenbäume wachsen da und jede Menge Schönheit. Flüsse, Berge, Wälder, in denen wir uns erholen.
Das Faszinierende an der Geschichte ist, dass der Mensch mittlerweile fast, Zahlen gehen auseinander, bis zu 70% der terrestrischen Oberfläche, also der festen Erdoberfläche, nutzt oder in irgendeiner Form überformt hat.
Sagt Professor Ralf Seppelt von der Abteilung Landschaftsökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Dann haben wir noch etwa 10-15%, die tatsächlich unter Schutz stehen. Und der verbleibende Rest ist in naher Zukunft nicht wirklich zu nutzen. Wir haben den gesamten Planeten schon ziemlich überprägt.
Der Mensch gestaltet die Welt, wie er sie braucht. Er selbst nimmt aber verblüffend wenig Platz ein. Auf gerade mal 2-5% der Erdoberfläche baut er Städte und Dörfer. Und das tut er auf den fruchtbarsten Böden.
Weil da auch die erste Landwirtschaft entstanden ist und deswegen sind da die großen Städte. Und das heißt, wenn wir da weiterhin diese Städte sich ausdehnen, dann tun sie das in den fruchtbarsten Regionen. Also wir verlieren auch dadurch, durch die Urbanisierung, durch die größer werdenden Städte, auch immer die fruchtbarsten Anteile des Landes, was wir haben.
Die Verantwortung für das Land, also den Boden, ist groß. Der Mensch könne ihr aber gerecht werden, weiß Ralf Seppelt und nennt als erste Regel Achtsamkeit.
Was unsere Arbeiten auch global in den letzten Jahren gezeigt haben, was man grundsätzlich richtig machen kann, ist auf vorhandene ökologische Funktionen zu vertrauen. Beispiel Philippinen, Reisanbau, versuchen, Pestizideinsatz zu reduzieren und auf natürliche, noch vorhandene Schädlinge und Schädlingsbekämpfung zu setzen. Beispiel in der Steppe in Kolunda in Russland, versuchen, Kulturen zu finden, die Wasser ausnutzen und Erosion zurückhalten, die entsprechend den durch das Klima gegebenen Wachstumsprozessen schneller wachsen und mehr Erträge liefern.
Für nachhaltige Landnutzung, egal ob für den Städtebau oder die Landwirtschaft, gäbe es aber keine allgemeingültigen Regeln. Bodennutzung muss immer dem Standort angepasst werden. Jede Region braucht eine eigene Lösung, wie ein maßgeschneiderter Anzug, der den Globus umspannt, Hektar für Hektar den Bedingungen entsprechend angepasst. Kathleen Hermanns, ebenfalls Forscherin am Leipziger Helmholtz-Zentrum, hebt hervor, dass sich Landschaften vor allem durch den Menschen zum Schlechten hin verändern.
Gibt es viel Diskussion dazu, aber im Grunde genommen ja.
Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Hurricanes oder Dürren verändern zwar die Eigenschaften der Böden, würden aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. So auch in Äthiopien, wo die Geografin derzeit untersucht,
wie sich dort verändernde Umweltprozesse, und da gucken wir auf zwei Aspekte, nämlich Veränderung von Niederschlagsmustern und Veränderung der Landbedingungen, also Landdegradation oder Zustand des Landes, inwiefern die Einfluss auf die Existenzgrundlagen dieser Bauern haben, wie diese Umweltveränderungen gegebenenfalls im Zusammenspiel mit anderen Faktoren, politisch, sozial, ökonomisch, eventuell dazu beitragen, dass sich Menschen dafür entscheiden, das Gebiet zu verlassen, also abzuwandern.
In dem Gebiet, das die Forscherin untersucht, ist das Land völlig überlastet, der Boden übernutzt, ausgelaugt.
Das hat verschiedene Gründe. Einer ist, dass eine äthiopische Familie, und die besteht in der Regel mehr als wir das in Deutschland kennen, aus 4-5 Haushaltsmitgliedern, in der Regel von einem halben Hektar leben muss.
Ein halber Hektar ist aber viel zu wenig, um eine Familie zu ernähren. Der Boden kommt also nicht zur Ruhe. Auch das Vieh weidet auf den immer selben Flächen.
Die ganzen Grasflächen sind größtenteils braun, da wächst kaum noch Gras drauf.
Eine Folge ist Landflucht. Wie viele Menschen sich aufmachen werden, Studien der nächsten Jahre zeigen. Kathleen Hermanns untersuchte bereits 2015 in Äthiopien die Folgen der El Niño-Dürre. Auch damals sind die Menschen weggegangen. 2/3 der befragten Haushalte waren betroffen. Aber nicht im großen Stil, bekräftigt die Geografin.
Da wird gemeinsam geguckt, kann jetzt die Tochter weggehen, kann jetzt der Sohn weggehen, wer hat vielleicht woanders auf dem Arbeitsmarkt die besten Chancen. Oftmals sind das Leute, die auch wieder zurückkommen.
In der aktuellen Studie stellt sie nun fest, dass sich die enorme Landknappheit und das ausgelaugte Land, das nicht mehr genügend Früchte gibt, ähnlich, vielleicht sogar nachhaltiger auswirkt als damals die Dürre. Denn ohne fruchtbaren Boden haben die Menschen nichts zu essen. Besserung ist möglich, dauert aber, ist aufwendig und kostet letztlich auch Geld. Genau das gilt auch für die Böden im globalen Maßstab. Der Landschaftsökologe Ralf Seppelt weist darauf hin, dass die globale Nahrungsmittelproduktion in den letzten 40 Jahren um das Doppelte gestiegen ist. Der dafür genutzte Boden allerdings nur um 10%. Möglich wurde das durch den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln.
Und das führt natürlich zu einem Verlust an Biodiversität, an Ökosystemfunktionen. Diese Intensivierung ist letztlich auch ein Degradationsproblem.
Soweit Annegret Faber. Man nennt ihn auch den Oscar für gute Gesetze, den Future Policy Award. Der erste internationale Preis, mit dem nicht Menschen, sondern Gesetzesvorschriften ausgezeichnet werden. Und zwar Gesetze und politische Maßnahmen, die das Leben der Menschen in bestimmten Regionen der Erde nachhaltig verbessert haben. Vergeben wird dieser Preis vom Weltzukunftsrat, einer gemeinnützigen Stiftung für zukunftsgerechte Politik mit Hauptsitz in Hamburg und den Vereinten Nationen. Jedes Jahr steht bei der Preisverleihung ein anderes Thema im Mittelpunkt. Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen zum Beispiel, die Rechte von Kindern oder auch der Kampf gegen den Hunger. In diesem Jahr geht es beim Future Policy Award um gute Gesetze gegen die Zerstörung der Böden und die Ausbreitung der Wüsten. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Es waren erschütternde Bilder, die Mitte der 1980er Jahre um die Welt gingen. Bilder aus der Region Tigray im Norden von Äthiopien, einer knochentrockenen Gegend an der Grenze zum Wüstenstaat Sudan, in der eine extreme Dürre unzählige Menschen verhungern und verdursten ließ. Wissenschaftler der lokalen Universität in Mekelle haben mit Fotos dokumentiert, wie sich die Landschaft seitdem verändert hat. Der Unterschied ist gewaltig, meint Alexandra Wandel vom Weltzukunftsrat.
Es ist sehr erstaunlich, was Tigray in Äthiopien geschafft hat. Man sieht also sozusagen ausgetrocknete Gebiete ohne Wasser, ohne Pflanzen, verwüstet vor 30 Jahren. Und man sieht jetzt, wenn man die Fotografien sich anschaut, dass die Flächen wieder begrünt sind, dass auch wieder Wasser generiert wird. Die Region ist grüner, als sie jetzt je war in den letzten 145 Jahren.
Ina Neuberger-Wilki hat als Projektmanagerin des Weltzukunftsrats in Afrika direkt vor Ort miterlebt, was in Tigray passiert ist. Und ist von den großen Veränderungen ebenfalls sehr beeindruckt.
Tigray ist im Grunde ein Hochplateau, eine Bergregion. Die hat sehr steile Hänge und sehr, sehr steinigen Boden. Und das Problem war eben, dass zunehmend Bäume abgeholzt wurden früher und dass die Erosion eben sehr hoch war. Also der ganze Mutterboden ist von den Hängen gewaschen worden und das Wasser konnte nicht mehr gespeichert werden im Boden. Und das hat natürlich auch zur Verschärfung der Dürre beigetragen.
Eigentlich gab es nur eine Lösung, um die Not zu lindern. Die Menschen mussten sich eine neue Heimat suchen. Doch dann erließ die Regierung einige Gesetze, die den Bewohnern Tigrays neue Hoffnung machten und jetzt den Hauptpreis beim Future Policy Award gewann. Der Deal? Alle mussten mit anpacken, dann konnten sie bleiben. Ina Neuberger-Wilki.
Das sozusagen erwartet wurde, und das ist tatsächlich ein Gesetz, dass jede Bürgerin, jeder Bürger 20 Tage pro Jahr freiwillig mitgewirkt hat an diesen Baumaßnahmen. Das ist in erster Linie Terrassierung, dass man eben den Wasserfluss aufhält, dass man Felder schafft, in denen man das Wasser halten kann, den Boden halten kann, wo man düngen kann und dann auch ganz gezielt, man könnte sagen, Wasserernte, also dass man durch Steinbünde zum Beispiel Wasser speichert, was sich auch dann im Anstieg des Grundwassers bemerkbar macht.
Auch Jugendliche konnten sich nun laut Gesetz schon mal ein eigenes Stück Land sichern, wenn sie den Boden nachhaltig verbesserten. Was folgte, war eine Art grünes Wunder. Heute wachsen in Tigray selbst in den trockensten Monaten des Jahres noch Mais, Kohl, Tomaten und Mangos. Erosion gestoppt, Boden wiederhergestellt, Lebensbedingungen erheblich verbessert, und die lokale Bevölkerung an den Maßnahmen beteiligt. Nach den Kriterien des Weltzukunftsrats haben sich die Gesetze für Tigray die Goldmedaille beim Future Policy Award redlich verdient, meint Alexandra Wandel. Die internationale Jury aus Bodenkundlern, Wüstenforschern, Juristen, Ökonomen und anderen Experten fand aber zum Beispiel auch in China gute Gesetze gegen die Wüstenbildung.
Eine Fläche in der Größe von Österreich wollen sie regenerieren in den Jahren 2016 bis 2020. Und es gibt nachweislich jetzt auch schon positive Auswirkungen. Es ist so, dass es in China viele Sandstürme gibt. Und in Peking gab es also in der Vergangenheit bis zu 13 Sandstürme im Jahr 2000. Und jetzt gibt es nur noch 2 bis 3 Sandstürme, wo Wissenschaftler sagen, das gibt auch einen Zusammenhang, dass jetzt die Regierung einen starken Fokus legt, dass wieder stärker die Böden auch regeneriert werden.
Chinas Anti-Wüsten-Gesetze erhielten eine Silbermedaille. Die gab es auch für ein Brunnenbauprogramm in den Trockengebieten Brasiliens, zum Beispiel dort, wo früher einmal tropischer Regenwald war.
1,2 Millionen Zisternen sind geschaffen worden in Brasilien. Sie haben damit auch das Recht auf Wasser zur Realität gemacht für Millionen von Menschen. Und es ist so, dass diese Zisternen wirklich auch Familien versorgen in diesen Trockenperioden, ungefähr 8 Monate von 12 Monaten im Jahr, dass die Familien Zugang haben zu Trinkwasser, dass sie die Möglichkeit haben zu kochen und auch zu waschen.
Die prämierten Gesetze haben also bereits einiges bewirkt. Was aber kann ein Preis wie der Future Policy Award bewirken? Steckt mehr dahinter als nur Symbolkraft? Ja, meint Alexandra Wandel. Die Auszeichnung für die besten Gesetze zur Bekämpfung des Hungers, die 2009 vergeben wurde, sei ein gutes Beispiel dafür.
Zum Beispiel haben wir Bürgermeister aus Namibia nach Belo Horizonte gebracht, in die Stadt, die effektiv den Hunger bekämpft hat. Und es ist jetzt so, dass sogar jetzt ein Partnerschaftsabkommen existiert zwischen der Stadt Belo Horizonte und der Stadt Windhoek. Und in Windhoek, das ist also die Hauptstadt von Namibia, wo auch die Dürren ein Thema sind, dort die Stadt sich jetzt verpflichtet hat, Elemente von den Maßnahmen in Belo Horizonte auch umzusetzen.
Genauso könnten auch die erfolgreichen Anti-Wüsten-Gesetze, durch die zum Beispiel die Region Tigray wieder aufgeblüht ist, Signalwirkung haben, hofft Alexandra Wandel vom Weltzukunftsrat. Für die Trockengebiete in Afrika und in der ganzen Welt. dann hätte auch der diesjährige Future Policy Award sein Ziel erreicht.
Es ist sehr wichtig, dass auch wir uns inspirieren lassen und dass wir diese Lösung bekannter machen. Wir haben also auch ja nachweisen können, dass diese Gesetze nicht nur auf dem Papier existieren, sondern wir haben ja wissenschaftlich recherchiert, dass die Gesetze wirklich nachweislich positive ökologische, soziale und ökonomische Auswirkungen haben.
Thomas Sambol über lokale Projekte, die die Wüstenbildung aufhalten sollen.
I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things. But your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends?
Auf dem Campus der Vereinten Nationen in Bonn befasst sich die IPES mit den Herausforderungen der zunehmenden Wüstenbildung. IPES, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, heißt auf Deutsch Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen und wird auch Weltbiodiversitätsrat oder Weltrat für biologische Vielfalt genannt. Berichterstatterin für die deutsche Koordinierungsstelle ist Dr. Mariam Akhtar-Schuster, die zudem auch für das UNCCD-Sekretariat zur Bekämpfung der Wüstenbildung der Vereinten Nationen in Bonn arbeitet. IPES hat als Ziel eine Stärkung der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft im Rahmen der globalen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ich habe Frau Dr. Akhtar-Schuster zunächst gefragt, welche Schritte sind notwendig, um den Druck auf die Landnutzung und in der Folge weitere Bodenverluste und damit der Ausbreitung der Wüsten Einhalt zu gebieten?
Also ich denke, dass wir hier sehr gut zurückgreifen können auf die politisch-internationalen Aktivitäten, die einen guten Rahmen bilden, um lokal aktiv zu werden. Es ist sehr viel einfacher, auf lokaler oder nationaler Ebene Aspekte umzusetzen. Viele Bauern, viele Landnutzer bestellen Land, wo die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind oder wo sie nicht die Besitzer vom Land sind. Und das bietet extrem wenig Anreiz dazu, nachhaltig und langfristig zu investieren. Und das muss von der Politik geklärt werden.
Sie haben es angesprochen, es braucht also mehr Planungszusammenarbeit auf der nationalen Ebene, auch mit lokalen Initiativen letztlich, die ja diese Böden nutzen für ihren Lebensunterhalt. Wie hat das bisher funktioniert? Welche Umsetzung haben Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse konkret gefunden?
Die Umsätze haben gezeigt, dass in dem Moment, wo diese Menschen wissen, dieses Land gehört uns, in dem Moment investieren sie nachhaltig. Was wir da erlebt haben vor Ort war, dass in vielen Regionen staatliche Prozesse dazu geführt haben, dass tradierte Landnutzungskonzepte sukzessive aufgelöst worden sind. Das ist oft eine Nachwirkung auch der kolonialen Zeit, die auch schon Bodenenteignung durchgeführt haben. Das ist etwas, was die UNCCD, die Umweltkonvention zur Desertifikationsbekämpfung, auch hervorhebt. Die Länder haben jetzt also ein Konzept, um Möglichkeiten zu finden, wie sie Landdegradierung vermeiden können, wie sie Landdegradierung verringern können und wie sie Landdegradierung umkehren können. Und zwar auf nationaler Ebene in einer Art und Weise, dass die lokalen Landnutzer mit integriert werden.
Sie sprechen ja die unterschiedliche Situation in den einzelnen Ländern an. Brasilien mit dem Erhalt des tropischen Regenwalds. Auch dort empfehlen Sie ja eine nachhaltige Nutzung, um eben diesen Regenwald zu erhalten. Nun sind schon 20% des Amazonas verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten. Und vor wenigen Tagen hat die jetzige brasilianische Regierung ein weiteres Gebiet für den Bergbau freigegeben. Es trägt den Namen Renca und ist etwa 4 Millionen Hektar groß. Laufen solche politischen Entscheidungen dann Ihren Empfehlungen zuwider?
Also mit Sicherheit unterstützen wir als Wissenschaftler solche Prozesse nicht einfach so. Das können wir gar nicht, denn wir wissen gar nicht, inwieweit die lokale Bevölkerung involviert ist bei der Entwicklung und Umsetzung solcher großmaßstäblichen Projekte. Viele der Entwicklungs- und Schwellenländer weisen ja darauf hin, dass für ihre Entwicklung sie genauso ihre gesamten natürlichen Ressourcen verwenden müssen, um diesen Schritt zu einem entwickelten Land zu machen. Und dagegen ist von außen kann man da nicht viel sagen und steuern, zumal diese Nachhaltigkeitsziele natürlich auch nicht verpflichtend sind.
Kommen wir mal zu einem Projekt, was positiv angelaufen ist, nämlich die sogenannte Große Grüne Mauer in Afrika, in der Sahara und der Sahelzone. Dort wird ja bisher mit kleinen Erfolgen jedenfalls doch etwas getan, um die weitere Verwüstung aufzuhalten.
Da wird was getan und das ist auch sehr positiv zu sehen. Allerdings müssen wir unterscheiden zwischen natürlichen Wüsten und menschenverursachter Landverödung. Wir als Forschungsteam, die halt für die UN-Konvention zur Desertifikation arbeiten, wir bekämpfen ja nicht die natürliche Wüste. Es gibt ja natürliche Wüsten aus unterschiedlichsten Gründen, wie zum Beispiel subtropische Wüste, kalte Küstenwüsten, Regenschattenwüsten, Binnenwüsten. Das sind einfach Wüsten, die infolge ganz natürlicher Prozesse entstanden sind. Sondern am Rande dieser sehr trockenen, wüstenhaften Gegenden, da gibt es noch Gebiete wie zum Beispiel die Sahelzone, die eine Landbewirtschaftung ermöglicht, weil da noch genug Niederschlag fällt. Und da geht es darum, wenn dort zum Beispiel diese afrikanische Initiative greift und in der Sahelzone eine Wiederaufforstung und Wiederbegrünung durchführt, das ist natürlich optimal.
Wie groß sind denn die Herausforderungen durch den Klimawandel, der sich ja auf allen Kontinenten im Kleinstklima, aber auch in den Ländern unterschiedlich auswirkt? Welche Anpassungen sind hier notwendig aus Ihrer Sicht?
Was aus unserer Sicht sehr wichtig erscheint, ist, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Wir haben traditionelle Systeme, die in diesen Trockengebieten extrem gut funktioniert haben. Diese Systeme zeichnen sich durch extreme Flexibilität und Mobilität aus. Und der Klimawandel wird mit Sicherheit dazu führen, dass es in bestimmten Gebieten, die heute noch gute Niederschläge erzielen, möglicherweise in Zukunft Niederschlagsstrukturen erleben werden, die darauf hinweisen, dass dieses Gebiet bald auch eher zu einem Trockengebiet gezählt werden muss, wo man langanhaltende und unvorhersehbare Dürreereignisse haben wird. Wir haben aus der Vergangenheit Systeme wie zum Beispiel den Vollnomadismus, der Elemente aufweist, wo es sicherlich Sinn macht, da reinzuschauen und zu gucken, welche Elemente könnten für zukünftige angepasste Landnutzungssysteme herangezogen werden.
Wenn man den Zahlen der Vereinten Nationen glaubt, dann sind ja mehr als 250 Millionen Menschen direkt von der Wüstenbildung betroffen. Ein Drittel der Erdoberfläche, das sind etwa 4 Milliarden Hektar, ist von Verödung bedroht. Wie optimistisch sind Sie, dass die Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahre 2030 so greifen, dass diese großen Zahlen möglicherweise gar nicht Realität werden?
Ich sehe das Jahr 2030 nicht als den Endpunkt an, sondern ein anzustrebendes Ziel. Ich sehe die Nachhaltigkeitsziele nicht als gescheitert an, wenn sie nicht alle bis dahin umgesetzt worden sind, weil ich sie allesamt als sehr, auf Englisch würde man sagen, aspirational sehe, als inspirierend, dass man jetzt anfängt, Mechanismen zu schaffen. Aber es ist völlig klar, dass wir die gesamte Bevölkerung eines Landes involvieren, motivieren müssen, die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung entwickeln müssen, um langfristig in die richtige Richtung gemeinsam zu laufen.
Das war Dr. Mariam Akhtar-Schuster vom UNCCD-Sekretariat zur Bekämpfung der Wüstenbildung in Bonn. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Diana Krall. Die CD mit dem Titel Turn Up the Quiet erschien bei Verve.
It must have been moonglow way up in the blue. It must have been moonglow that led me straight to you.
I still hear you saying, dear, hold me fast.
Wenn Sie regelmäßig auf Facebook Fotos hochladen, also nicht nur solche von Ihrem Essen, sondern Bilder von sich und Ihren Freunden, haben Sie sich vielleicht auch schon gewundert, wie gescheit die Software ist. Oft erkennt Facebook Sie und Ihre Freunde. Ihre Augen, die Stirn oder die Nase haben Sie verraten. Die Software weiß, wer auf dem Foto ist. Eine israelische Firma hat diese Personenerkennung noch weiter getrieben. Faceception nennt sie ihre Software. Sie liefert gleich die Charaktereigenschaften einer Person mit. Denn unsere Persönlichkeit, so die These, die stehe uns ins Gesicht geschrieben. Guido Meyer wirft einen biometrischen Blick in unsere Seele.
Berlin, Bahnhof Südkreuz. Hier fahren Züge, S-Bahnen und U-Bahnen ein und aus. Und entsprechend viele Menschen bewegen sich hier hin und her. Damit ist dieser Verkehrsknotenpunkt ein optimales Versuchsgelände für einen Test, den die Bundespolizei derzeit durchführt. Auf biometrischem Wege sollen Versuchspersonen erkannt werden. Die Teilnehmer machen das freiwillig mit. Sie tragen einen Chip bei sich. Und um den gibt es gerade Ärger. Denn dieser Chip empfängt nicht nur, er sendet auch aktiv Signale aus. Und das ständig, bis vor kurzem ohne Wissen des Trägers. Der Chip bestätigt via Bluetooth, ob die per Gesichtserkennung gewonnenen Daten über die jeweilige Person korrekt sind. Nicht nur die Bundespolizei, jeder, der auf seinem Smartphone die entsprechende App installiert hat, kann auf diese Daten zugreifen. Dazu müssen die Versuchsteilnehmer nachträglich ihre Erlaubnis geben, fordert der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit. Diese Einschätzung teilt auch Gün Sira von der Abteilung für Computerwissenschaften der Cornell-Universität in Ithaca im US-Bundesstaat New York.
You should not be using anyone's face without their consent.
Man dürfe nicht das Gesicht von jemandem auswerten ohne sein Einverständnis. Siras Kritik richtet sich nicht gegen den Berliner Versuch, sondern gegen die Praktiken einer Softwarefirma aus Tel Aviv, Faceception. Ein Wort, das sich aus den englischen Begriffen Face für Gesicht und Perception für Wahrnehmung zusammensetzt.
Wir betreiben Persönlichkeitsanalyse über die Gesichter. Das ist also keine reine Gesichtserkennung mehr, das geht weit darüber hinaus. Wir analysieren die Struktur eines Gesichts und leiten daraus Vorhersagen über die Persönlichkeit eines Menschen ab und über sein Verhalten. So können wir sagen, ob jemand eher extrovertiert oder introvertiert ist. Wir wissen sogar, ob von jemandem eine Gefahr ausgeht, weil er beispielsweise pädophile Züge hat oder ob er unschuldig ist.
Shai Gilbois ist der CEO und Mitbegründer von Faceception. 5 Jahre lang haben er und seine Kollegen diese neuartige Software entwickelt. Die Arbeitshypothese ist ziemlich einfach. Man kann Leuten ansehen, ob sie kriminell sind. Was genau die Kriterien sind, will Faceception nicht verraten. Nur so viel. Eine hohe Stirn, der Augenabstand und die Mundwinkel haben etwas damit zu tun. Die Frisur und Schmuck hingegen spielen keine Rolle. Zehntausende von Fotos haben die Computerspezialisten ausgewertet und daraus 15 Kategorien von Menschen abgeleitet. Vom Taschenspieler über den kriminellen Weißen aus der Arbeiterklasse bis hin zum potenziellen Terroristen. Die Datenbank ist aus anonymen Daten entstanden. Die Bilder haben sich die Faceception-Macher größtenteils aus dem Internet zusammengesucht. Auch Polizeifotos sind dabei. Mit ihrer Hilfe wurde die Software geschult.
The ability to be professional poker player.
Um beispielsweise jemanden als Taschenspieler zu entlarven, kombiniert die Software 6-7 verschiedene Eigenschaften des Gesichts. Solche, die auf mathematisches Denken hinweisen, auf die Bereitschaft, ein hohes finanzielles Risiko einzugehen und einen hohen Grad an mentaler Selbstbeherrschung. All das könnte ein Mensch einem anderen niemals ansehen. Die Software aber fügt all diese Eigenschaften zusammen. Erst dann kommt sie zu dem Ergebnis, dass jemand ein Taschenspieler ist oder ein Serienmörder.
Die Erfolgsrate der Software liege derzeit bei 70-80%, sagen die Macher von Faceception. Beispiel: 9 der 11 Paris-Attentäter von 2016 hat die Software korrekt als Terroristen identifiziert. Diese Trefferquote reicht lokalen und staatlichen Einrichtungen in Israel, um sie zur Personensuche einzusetzen. Auch einige Unternehmen machen sich damit bei Bewerbungsgesprächen erst einmal ein Bild ihres möglicherweise neuen Personals.
The premise with this technology is.
Die Grundannahme dieser Technologie ist, dass es ihnen irgendwie ins Gesicht geschrieben steht, ob sie Terrorist sind oder nicht. Ich empfinde das als Beleidigung. Solange mir niemand den Beweis erbringt, dass es solch eine Verbindung wirklich gibt, ist die Verwendung dieser Technologie reiner Hokuspokus.
Der Informatiker Gün Sirer von der Cornell University ist Türke und sieht damit per se schon mal verdächtig aus, zumindest nach den Kriterien von Faceception.
Mich beunruhigen mögliche Vorurteile, die in die Programmierung der Software eingeflossen sind. Wenn man sie zum Beispiel mit den 19 Attentätern vom 11. September füttert, wird die Software auf arabisch aussehende Menschen sensibilisiert. Das ist Rassismus in der Kiste.
Faceception arbeitet weiter an der Verbesserung der Software, damit die Treffsicherheit steigt und möglichst wenig Menschen als jemand eingestuft werden, der sie gar nicht sind.
Guido Meyer über die Möglichkeiten und Grenzen biometrischer Gesichtserkennung.
Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly.
Am deutschen Elektronensynchrotron DESY in Bahrenfeld wird seit den 60er Jahren mit Teilchenbeschleunigern gearbeitet. An der Außenstelle in Schenefeld ging am Freitag der schnellste Röntgenlaser der Welt in Betrieb. Sein Name European XFEL. Er kann die hellsten Röntgenblitze der Welt erzeugen, bis zu 27.000 pro Sekunde. Die Leuchtstärke soll milliardenfach über dem liegen, was vergleichbare Anlagen bisher leisten können. Forscher wollen so dreidimensionale Aufnahmen in atomarer Auflösung machen. Weltweit gibt es nur 5 Exemplare, die ein vergleichbares Licht erzeugen. Peter Helling hat sich die Experimentierhalle in Schenefeld vorab angesehen.
Eine nüchterne Fabrikhalle, ohne Fenster, mit dicken Rohren an Decken und Wänden. Da lehnen auch Klappfahrräder. Für manche sind die 90 Meter Hallenlänge auf Dauer zu weit, von den kilometerlangen Tunneln ganz zu schweigen. In den Laborkabinen hier soll bald Wissenschaftsgeschichte geschrieben werden.
Interlock-Absuche. Bitte verlassen Sie das Gebiet.
Interlock-Search. Please leave the area.
Wir sind hier nicht bei Raumschiff Enterprise, sondern in der Experimentierhalle, 12 Meter unter einem Maisfeld. Und so klingt es, wenn bei Gefahr die Schotten dicht gemacht werden und alle raus müssen, zum Beispiel wenn Strahlung austritt. Christian Bressler, einer der Forscher hier, hat den Testalarm ausgelöst. Er schwärmt vom bald hellsten Licht der Welt. Forscherteams von überall her wollen einen Teil dieses Lichts abhaben, um zu sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Zum Beispiel den Moment,
wo aus 2 Atomen ein Molekül wird. Dieser magische Moment, wo die beiden plötzlich spüren, dass sie gegenseitige Anziehungskräfte haben und das bindet sie einander.
Eine Love Story, da wird Christian Bressler fast eine Spur romantisch.
Also ich möchte gerne wissen, wie Sachen funktionieren. Und mit Sachen meine ich die Natur. Das heißt, ich verehre sie absolut mit ihren Naturgesetzen. Und jetzt hinterfragen wir jedes andere Gesetz, das es schon gibt, um vielleicht Schwachstellen unseres modernen Modells, das wir uns von der Natur machen, zu finden.
Der European XFEL ist eine Speerspitze weltweiter Forschung, made in Hamburg und Schleswig-Holstein.
Zum ersten Mal dürfen wir eigentlich hinter dem Steuerrad von diesem Auto sitzen und fahren das in die Zukunft. Und wir sitzen nicht als Trittbrettfahrer, wie wir so oft in der Forschung eigentlich arbeiten. Das ist ein wahnsinnig stolzes Gefühl, das wir kriegen.
Christian Bressler zeigt auf ein meterlanges Metallrohr, durch das der Röntgenstrahl gelenkt wird. Genau hier trifft er auf seine Proben, die er untersuchen will.
Wir wollten kein Licht verschenken und alles Licht, was durchgeht, das analysieren wir. Alles Licht, was gestreut wird, sehen wir. Alles Licht, was absorbiert wird, das emittiert. Und das sammeln wir.
Für bessere Maschinen, Katalysatoren, Medizin? Die Frage nach dem praktischen Nutzen seiner Arbeit scheint ihn zu nerven.
Eigentlich ist das so eine Frage, an der ich mich ein bisschen sträube, eine Antwort geben zu wollen. Aber ich verstehe schon den Druck dahinter, dass man gerne nicht bloß irgendwelche verträumte Wissenschaft machen will, sondern man möchte eigentlich wissen, ob das unsere Gesellschaft ein bisschen weiterbringt.
Interlock-Absuche. Bitte verlassen Sie das Gebiet.
Interlock Search. Please leave the area.
Auch nebenan wird mit Hochdruck gearbeitet. Die Physikerin Britta Weinhausen bereitet ihr Biologielabor auf den Start vor.
Der Röntgenstrahl kommt hier von rechts durch das Rohr und trifft dann hier in der Probenkammer auf die Probe, auf diese einzelnen Moleküle in dem Flüssigkeitsstrom. Und das Streubild wird dann auf einem Detektor aufgenommen.
Resolut und zupackend, offen und humorvoll. Dass Wissenschaft so stinknormal und natürlich wirken kann, lässt so manches Klischee von weltfremden Nerds vergessen.
Problem lösen, das mag ich sehr gerne. Also an Problemen knobeln und dann hinterher das Erfolgserlebnis, wenn man eine Lösung gefunden hat, das reizt mich am meisten.
Begeistert ist sie von den Spiegeln, die das Licht auffangen.
Diese Spiegel sind hochpoliert, also die Oberfläche ist so glatt, dass sie im Prinzip, wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen von hier zurück zum Fahrstuhl und fahren raus aus dem Gelände raus. Wenn Sie ein einzelnes Haar auf dem Boden finden würden, das ist schon mehr Unebenheit, als wir hier auf unseren Spiegeloberflächen haben.
Ob Biologie, Chemie, Physik, ob das Innere von Planeten. Mit dem hellsten Licht der Welt kann man tiefer sehen, schneller sehen.
Und kleinere Strukturen sehen. Und das Ganze mit einer höheren Auflösung, als es vorher möglich war.
Weder wirtschaftliche noch militärische Fremdnutzung sind bei XFEL erlaubt. Das bestimmen zwar die Verträge, allerdings...
Das Wissen gehört ein und dann ist es auch möglich, dass es zu negativen Zwecken missbraucht wird.
Erst ein Tunnel ist fertig. 4 Tunnel werden noch ausgebaut. Nebenan wird also noch geschraubt und gelötet. Hier liegt im wahrsten Sinne des Wortes Energie in der Luft. In Schenefeld, 12 Meter unter der Erde, stehen ein Physiker und eine Physikerin, kurz vor der Erfüllung ihres Traums.
Peter Helling über den Teilchenbeschleuniger European XFEL.
Aus der Wissenschaft.
Ein internationales Forscherteam aus den Niederlanden, Schweden, der Schweiz und Spanien hat eine Studie zu kardiologischen und metabolischen Auswirkungen von Lärmbelastung vorgelegt. Eine Meta-Analyse zum Zusammenhang zwischen Straßenverkehrslärm und durch Gefäßverengungen hervorgerufenen Herzerkrankungen ergab, dass deren Häufigkeit statistisch signifikant im Ausmaß der Lärmbelästigung ansteigt. Die robusteste Datenlage liegt für Straßenverkehrslärm vor, weniger hingegen für die Belastung durch Zug- oder Flugzeuglärm. Dass verschiedene Umwelteinflüsse wie Lärm oder Luftverschmutzung auch die kardiovaskuläre Gesundheit stark beeinträchtigen können, bestätigte die WHO. Danach gehen in Westeuropa pro Jahr 1 Million gesunde Lebensjahre durch Lärm verloren. Der Bericht wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie aus Anlass des Europäischen Kardiologenkongresses 2017 in Barcelona vorgelegt. Vor etwa 56 Millionen Jahren stiegen die globalen Durchschnittstemperaturen innerhalb weniger tausend Jahre um mindestens 5 Grad Celsius. Die Erde erlebte eine der extremsten Klimaveränderungen ihrer jüngeren Geschichte. Erst etwa 150.000 Jahre später gingen die globalen Temperaturen wieder auf Werte wie vorher zurück. Neue Untersuchungen eines internationalen Wissenschaftsteams unter Leitung der Universität Southampton und des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel führen das auf massive vulkanische Kohlendioxidemissionen im Zuge der Öffnung des Nordatlantiks zurück. Damals verdoppelte sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre innerhalb von weniger als 25.000 Jahren. Im Detail zeigte die Analyse der Daten, dass mehr als 12.000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus einer überwiegend vulkanischen Quelle in die Atmosphäre gelangten. Das ist 30 Mal mehr als alle bisher verbrannten fossilen Brennstoffe und alle noch vorhandenen Reserven für fossile Brennstoffe zusammen. Der rasante Temperaturanstieg ist daraus mit der derzeitigen Klimaerwärmung vergleichbar. Die Freisetzung der gigantischen CO2-Menge verlief damals aber deutlich langsamer als heute. Das bedeutet für das 21. Jahrhundert wahrscheinlich viel weitreichendere Konsequenzen und einen ungewissen Ausgang. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Nature. Wissenschaftler haben auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie in Frankfurt am Main eine Verbesserung der Behandlung von Bluthochdruck bei Patienten ab 65 Jahren gefordert. Die Krankheit tritt mit zunehmendem Alter häufiger auf und durch die Behandlung mit blutdrucksenkenden Medikamenten steigt das Risiko für Nebenwirkungen. Auch sollten Standardmethoden zur Messung des Blutdrucks durch eine globale, also umfassende Bewertung ergänzt werden, die die individuelle Gebrechlichkeit einschließt. Es gelte neben medizinischen und psychologischen Faktoren des Patienten, sein soziales Umfeld und seine funktionellen Fähigkeiten zu bewerten. Hypotonie-Patienten, die mindestens 80 Jahre alt und nachgewiesen gesund sowie funktionell ohne Beschränkungen sind, könnten nach aktuellen Empfehlungen auf identische Weise behandelt werden wie Patienten zwischen 65 und 80 Jahren. Die Therapie für ältere Patienten mit Bluthochdruck, bei denen eine Gebrechlichkeit vorliegt, müsse dagegen anders aussehen.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Joachim Hagen. Kann Elektromobilität helfen, dass Pkw- und Lkw-Fahrten die Luft in den Städten weniger belasten? Wie müssen sich Tankstellen verändern, wenn trotz modernster Ladetechnik E-Fahrzeuge durchschnittlich 20 bis 30 Minuten brauchen, bis sie weiterfahren können? Werden Zapfsäulen gestapelt wie Golfanlagen in Japan? Erste Konzepte sehen erstaunlich konventionell aus. Am Freitag war es soweit. In Fürholzen-West, an der Autobahn A9 zwischen Nürnberg und München, eröffnete die Raststätte der Zukunft, die sogar energieautark ist. Frank Jordan war schon da.
Achtung, Wasserstoff steht handgeschrieben in Großbuchstaben auf einem DIN A4 großen Zettel. Er klebt in Kopfhöhe an einer neuen, noch unfertigen Zapfsäule. Ein Handwerker bringt gerade die weiße Metallverblendung daran an. Auf den ersten Blick sieht sie ganz gewöhnlich aus, mit einer Anzeige für die getankte Menge und den zu bezahlenden Preis. Erst wenn man den Tankstutzen in die Hand nimmt, merkt man, der ist irgendwie anders geformt. Außerdem steht auf dem Griff nicht Diesel oder Super, sondern H2-Hydrogen.
Wir sehen hier die 700-Bar-Säule und wir sehen dort die 300-Bar Wasserstoff-Zapfsäule. Es ist also so gedacht, die Autos fahren regulär, ganz normal, wie beim normalen Zapfvorgang, Tankvorgang heran und zapfen den Wasserstoff, je nachdem, worauf das Fahrzeug ausgelegt ist.
Steffen Krott ist der Projektleiter auf der Baustelle Fürholzen West, etwa 20 Kilometer vor München an der A9 Fahrtrichtung Süd gelegen. Bis vor einem Jahr war hier nur ein kleiner Parkplatz. Jetzt soll auf dem Gelände die Tank- und Rastanlage der Zukunft entstehen. So hatte die Autobahndirektion Südbayern das Projekt 2016 ausgeschrieben. Die Bonner Tank- und Rastgruppe hat den Zuschlag erhalten. Seit Mitte Dezember setzt Steffen Krott als Verantwortlicher die Vorgaben für das Zukunftsprojekt um.
Die vertragliche Situation sah vor, dass wir alle Medien, die tankbar sind, derzeitig anbieten. Und das fängt in diesem Fall an bei den Ottokraftstoffen, Dieselkraftstoffen, LPG, AdBlue. Das sind die Triple Charger 50 kW, die Tank und Rast standardmäßig derzeitig einbaut. Wir haben im hinteren Bereich eine 150 kW Säule als ein Highlight. Das ist ein Novum. Ich glaube, mehr gibt es im Moment nicht an Leistung.
Der Anspruch: Jeder Autofahrer soll sein Fahrzeug in Fürholzen West aufladen oder tanken können, ob er nun mit Strom, Gas, Wasserstoff oder konventionellen Kraftstoffen unterwegs ist. Eine absolute Neuheit sind die Zapfsäulen für Scheibenwischwasser.
Die Idee hinter diesem Scheibenreiniger ist, dass man sich die ganze Verpackung der Kanister erspart. Das ist so die Grundidee. Man nimmt die Zapfpistole und führt den Scheibenklar so in den entsprechenden Tank am Fahrzeug ein.
Ist das Scheibenwischwasser getankt, wird die verbrauchte Litermenge an der Kasse abgerechnet. Wirklich beeindruckend ist die Architektur der Tank- und Raststation nach einem Entwurf des Münchner Architekturbüros Allmann-Sattler-Wappner. Der Zapfbereich ist mit einer schwungvollen Konstruktion überdacht, die in einer leichten S-Kurve harmonisch ins Dach der Raststätte übergeht, sodass man trockenen Fußes vom Tanken zum Bezahlen gehen kann. Die Dachfläche ist mit einer Photovoltaikanlage versehen, insgesamt 7200 Quadratmeter auf dem ganzen Gelände. Damit kann der Strombedarf der Tank- und Raststätte komplett gedeckt werden.
Die Photovoltaikanlage wird genutzt, um bei einer Elektrolyse im Elektrolyseur den Wasserstoff zum einen zu erzeugen für die Betankung, zum anderen Teil in das Blockheizkraftwerk Wasserstoff. Im Blockheizkraftwerk wird elektrischer Strom erzeugt, der für die Raststätte genutzt wird. Was am Ende übrig bleibt, wird in das Netz eingespeist, in das Öffentliche.
Die Raststätte der Zukunft stellte Frank Jordan vor.
Dream, when you're feeling blue. Dream.
That's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You find your share.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Es gibt immer mehr Krankheitserreger, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen. Das heißt, es gibt heute schon Krankheitserreger, gegen die kein Wirkstoff mehr hilft. Deshalb suchen Forscher auf der ganzen Welt nach neuen Wirkstoffen. Auch Mikrobiologen vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Vor allem dort, wo bislang noch niemand war, könnten unentdeckte Bakterienstämme oder Viren schlummern. Zum Beispiel in den tropischen Regenwäldern. Aber Proben nehmen sie nicht nur in fernen Ländern, sondern auch in Deutschland. Sogar im eigenen Garten könnte man neue Wirkstoffe finden. Carmen Wojcik war dabei.
Mit einem Löffel schart der Mikrobiologe Joachim Wink vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig am Boden in lockerer Erde herum. Er hockt draußen im Garten, direkt vor seinem Labor und sucht nach noch unentdeckten Wirkstoffen gegen Krankheitserreger, die kein bisher bekanntes Mittel mehr bekämpfen kann.
Ja, man kann natürlich weltweit nach Proben suchen, machen wir auch. Wir haben viele Kooperationen mit Ländern wie Indonesien, Iran und so weiter. Aber es ist erstaunlich, was es auch noch vor der eigenen Haustür zu finden gibt. Wir haben also gerade erst im letzten Jahr im Harz, in Moorgebieten, ganz neue Arten finden können. Und auch hier, gerade unter Pflanzen, kann man immer wieder ganz interessante Myxobakterien aus verschiedenen Proben, wie zum Beispiel Hasenkot, isolieren. Ja, hier wird man jetzt zum Beispiel mal unter diesem Gebüsch gucken.
Er geht ein paar Schritte weiter, bückt sich und da, das könnte Kaninchenkot sein, so kleine braune Kügelchen. Die sammelt er jetzt auch mit ein und packt sie in ein kleines Tütchen.
So, das sollte reichen.
Damit geht's jetzt ins Labor. Dort soll die Probe gleich untersucht werden. Vielleicht findet er ja diese Myxobakterien.
Ja, Myxobakterien sind typische bodenbewohnende Bakterien, die dort natürlich im Boden in einem sehr großen Konkurrenzkampf mit anderen Mikroorganismen stehen. Und in diesem Konkurrenzkampf überleben zu können, haben sie eine Strategie entwickelt, Wirkstoffe, vor allen Dingen antibiotisch, also gegen Bakterien wirkende Substanzen zu bilden. Und genau nach diesen Substanzen suchen wir ja.
So, jetzt gehen wir direkt rein ins Labor.
Von den Myxobakterien gibt es natürlich eine größere Anzahl von Arten im Boden. Also bisher kennen wir zwar nur 60, aber wir wissen von Bodenanalysen, dass es viel mehr Arten gibt. Und hier bringen wir jetzt die gesammelten Bodenproben auf sterile Nährböden, auf denen wir, wenn denn was drin ist, die Mikroorganismen zum Wachsen bringen.
Joachim Wink nimmt sich so ein kleines Plastikdöschen und ein Stab und mit diesen Stäbchen tunkt er in die gerade genommene Probe hinein und streicht das Ganze in dem Plastikdöschen ab, eine sogenannte Agarplatte, und darauf sollen sich die Bakterien aus der Probe jetzt erstmal vermehren.
Das dauert jetzt, also wir müssen diese Platte jetzt schon 2 bis 3 Wochen inkubieren bei 30 Grad.
Gut, das heißt also, das, was wir jetzt heute hier eingesammelt haben, da werden wir heute auch noch kein Ergebnis erkennen können. Also es gibt mehrere Stationen, die diese Probe, die wir genommen haben, jetzt durchlaufen muss.
Zunächst müssen wir den Organismus zum Wachsen bringen. Das haben wir ja gerade mit der Agarplatte gemacht. Darauf kriegen wir jetzt eine ganze Mischung von verschiedenen Organismen und da suchen wir uns unsere Myxobakterien, die dadurch auffallen, dass sie auf den Agarplatten gleiten können, heraus, picken die dann runter, bringen die auf frisches Medium und wenn wir dann so einen Stamm sauber haben, können wir den dann weiter kultivieren, der wird dann in Schüttelkolben kultiviert. Können wir jetzt direkt mal hingehen?
So, wir verlassen dieses Labor und gehen eine Tür weiter.
Hört jetzt schon die Maschinen.
Hier in diesem Raum, da stehen mehrere Tische. Und auf diesen Tischen stehen kleine Fläschchen mit Flüssigkeiten drin. Und die Tische, die bewegen sich.
Ja, also wir haben hier 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 70%. Das ist ein Klima, was unsere Mikroorganismen lieben. Also wir schauen jetzt oder warten so lange, bis die Organismen gut gewachsen sind. Das kann eine Woche dauern, das kann zwei Wochen dauern.
Wie sieht man das eigentlich, dass die jetzt...
Das können wir uns hier mal anschauen. Nehmen wir einen der Kolben runter. Und die Nährlösung an sich ist also relativ klar. Wir sehen aber jetzt lauter gelb-orange Kügelchen, die in dieser Nährlösung herumschwimmen. Und das sind unsere Myxobakterien.
Kleine orangefarbene Bakterienklumpen. Die nehmen wir jetzt. Wir verlassen den Raum. Tür wieder zu, denn es soll ja auch ganz muckelig warm drin bleiben. Wieder zurück ins Labor. So, der letzte Schritt.
Ja, wir müssen ja überprüfen, ob Stoffe drin sind, die andere Bakterien abtöten. Und das machen wir, indem wir hier jetzt Agarplatten wieder vorbereitet haben. Auf diesen Agarplatten sind die Keime ausgestrichen, die wir abtöten wollen. Und was ich jetzt mache ist, ich tropfe etwas von dem Extrakt auf diese Agarplatte und dann bebrüten wir das Ganze nochmal kurz. Und dann können wir sehen, ob das Bakterium, was auf der Agarplatte wächst, durch diesen Extrakt abgetötet wird. Ja, und dann haben wir in den letzten Jahren eine Anzahl von neuen Verbindungen isolieren können. Eine Substanz ist inzwischen so weit, dass wir die Hoffnung haben, sehr bald einen Industriepartner zu finden, der die weiterentwickeln wird. Die sollte also speziell gegen methicillinresistente Staphylokokken wirken.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Carmen Wolczek berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Diana Krall. Die CD mit dem Titel Turn Up the Quiet erschien bei Verve. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.